Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zu Artist Piece of Cake am Mikrofon Regula Stempfli. Wie gehabt, jedes Jahr werde ich Ihnen meinen Kulturjahresrückblick für das Magazin für Kunst und Kultur Ensuite, das größte schweizerische Kulturmagazin, das auch in Deutschland und Österreich erhältlich ist, vorstellen. Sie kennen den Ablauf von Januar bis Juli, respektive bis von Januar bis Juli und dann von August bis Dezember. Ich beschreibe Ihnen die Bilder, die Sie auf der Website Art is a Piece of Cake auch hören werden. Ich komme nun zum ersten Monat, dem Monat Januar, und suche gerade den Text. Das Jahr 2024 lief auch unter dem Motto It's the Codes Still, the Year 2024 by La Stempfli. Den Januar habe ich unter das Thema Was ist Wealth, also Reichtum, gestellt und illustriert mit einem Bild, das ich in einem x-beliebigen Berghotel gesehen habe und fotografiert habe. Es ist schwarz-weiß und erinnert so ein bisschen an einen Orientalismus aus den 1920er Jahren. Also was ist Wealth? Wie komme ich dazu, über Reichtum zu schreiben im Januar? Die Chefredaktorin des NZZ-Magazins, also des Magazins der Neuen Zürcher Zeitung, sie ist die Chefredaktorin und sie erzählt in einer Kolumne, oder ich glaube, als sie das Amt angetreten hat, auf jeden Fall, erzählt sie extrem locker, wie ihre Großeltern einen ungerahmten Picasso im Schrank vergessen hätten, ein Bild der amerikanischen Künstlerin Eva Hesse bei einem Atelier jahrzehntelang quasi untergestellt hätten, auch gratis, und überhaupt das ganze Haus voller Kunst gestopft war. Als ich das so las, habe ich gedacht, tja, im Jahre 2024 können sich Kunst und Journalismus eigentlich nur noch Menschen aus betuchten Verhältnissen leisten. Und wie komme ich dazu? Das ist übrigens ein Unterschied zu meinem Aufwachsen in den 1980er und 90er Jahren als Studentin, als die soziale Mobilität viel höher war als im 21. Jahrhundert der digitalen Reproduktion. Wie komme ich auf diese Idee, dass sich Journalismus, also Medien, Kunst nur noch die wirklich Betuchten leisten können? Dies, weil mit der Globalisierung auch der Europäischen Union und in den USA mit den vergleichbaren Bachelors und Masters im Zuge der Bologna-Reform die Diplome weltweit aneinander angeglichen wurde. Es wurde ein European Credit Transfer System, ECTS, Punkte eingerichtet. Das heißt, alle Studierenden von Indien, Brasilien, der Schweiz und Deutschland können sich für die wenigen akademischen Posten und Stipendien bewerben, in der Schweiz, in den USA, in Großbritannien und in Frankreich, wo sie besonders begehrt sind. Und das hat natürlich die Folge, und darüber wird nie geredet, es wird immer diese Mobilität der Jungen angepriesen. Die Folge davon ist, dass die eigenen Schweizer, Franzosen, Italiener, Ungarn, Schwedeninnen und so weiter und so fort keine Chance mehr haben, also all die verbilligten Visas oder Stipendien für Hochbegabte nicht kriegen. Und so quasi die soziale Mobilität sich eben auf die Welt ausgedehnt hat, was sehr nett klingt, aber wenn wir denken an die Lebensstandards in Indien und in der Schweiz, dann ist das schon sehr erstaunlich. Erstens. Und zweitens, dass auch ganz viele kulturelle Produktionen oder Medienproduktionen im Ausland getätigt werden, und zwar aber immer noch mit Schweizer Steuergeldern. Das sind alle diese komplexen Zusammenhänge, die im Jahr 2024 dazu geführt haben, dass die Leute absolut die Schnauze voll haben von der Ausbeutung ihrer nationalen Kasse durch globalisierte Eliten und dann das unter anderem ein Grund war, weshalb Donald Trump auch gewählt wurde. Also all diese Dinge gingen mir durch den Kopf und ich denke schon, Sie sind wahrscheinlich nicht wirklich mitgekommen, was ich damit meine. Deshalb bringe ich es nochmals auf den Punkt. Das 21. Jahrhundert hat mit der Freisetzung von Kapital, Waren, Dienstleistungen und Personen die Nationalstaaten eigentlich aufgehoben. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass sich dadurch eine globale Elite gebildet hat, die sich auf Kosten der immer noch national bezahlenden Steuerzahler und Zahlerinnen bereichert. Und daher kommen die riesigen Unterschiede zwischen Arm und Reich. Und nicht so, wie es die postmodernen und postkolonialen fehlgeleiteten Schwurbler dies immer behaupten, es sei der Unterschied zwischen privilegiertem Westen und unterprivilegiertem Osten. Das spielt keine Rolle, sondern es spielt genau die Rolle, dass die Migration, auch der Migrationspakt der UN, einer der schändlichsten antisozialen und antidemokratischsten Pakte überhaupt ist, weil nämlich die Migration die unteren und mittleren Schichten enteignet, während sich global eine Elite bilden kann, wie in Versailles von Paris unter Louis XIV. Wir sehen das allenthalben. Ich komme noch mehrfach auf diesen Zusammenhang zu sprechen und bin empört darüber, dass hier darüber eben nie in den Medien geredet wird, dass offen diskutiert wird. Wenn ich denke an Milo Rau in Wien, der ist ein Millionen-Kunstunternehmen, Kultur- und Kunstunternehmen, hat einen Brand geschaffen der Revolution, der Resistance und auf Kosten der Steuerzahlen auch ein globaler Kulturelite. Millionär, kann er dann eben alle Häuser mit seinen Revolutionsgedöns und Resistance-Gedöns bespielen, indem er mit seinen Kulturinstallationen vor allem die Ideologie bedient, dass eben die globalen Eliten, also so wie früher eben das Versailler, der Versailler Hof, dem König Ludwig gehuldigt hat, dass er die globalen Eliten noch mehr befördert. Es ist ja klar, also Künstler waren schon immer Huren im bestesten Sinne und es brauchte schon immer Mäzene, die Hochkunst und Hochkultur finanziert haben. Deshalb fand ich es auch sehr lustig und zum Teil sehr strange, dass ausgerechnet beim Elon Musk die Linke zu jaulen begann, dass er doch ein Oligarch sei, wenn es ganz klar ist, dass sogar FDR Roosevelt, also der große Präsident, demokratische Präsident in den Krisenjahren 1930er Jahre im New Deal 1936 das New Deal nur zustande gebracht hat mit den Oligarchen und also mit den Oligarchen, so wird jetzt der Elon Musk genannt, es sind die Multimilliardäre der Silicon Valleys. Und es selbstverständlich war, dass im Januar vor einem Jahr oder auch vor 4 Jahren Joe Biden selbstverständlich von den Multimilliardären im Silicon Valley unterstützt wurde und das kein Thema in den Medien war, weil sie da noch die richtige Partei unterstützt haben. Also, all dies kam mir in den Sinn zwischen dem Lavieren diesem Bild eines ungerahmten Picasso im Schrank vergessen zu haben und der Frage, wer eigentlich die Agenda setzt in Journalismus, Medien, Kultur und Kunst. In den Medien wird nur reich, wer schon mit einem Vermögen gestartet ist. Und die Schweiz ist einfach reich, das sehen wir, dass eben da ganz viele wichtige Gemälde im Schrank verboten können. Übrigens, dies begann schon mit den Söldnern, die von der Obrigkeit für teures Geld den Fürsten aller Welt überlassen wurden und nach dem Tod auf dem Schlachtfeld den Obrigen in Bern und in Basel und in Zürich eine Pension sowie ein paar Kilo schöne Seifen, gewonnen aus dem Körperfett der Soldaten, hinterließen. Das sind ganz krasse Stories, über die auch wir nichts hören, auch so viel zu den privilegierten Weißen. Das waren alles weiße Soldaten, die als Söldner von den Obrigkeit, vom Adel ausgebeutet wurden. Dies unter der Rubrik Stories, die ich noch nie publizieren konnte. Also Sie sehen, mein Kulturjahr beginnt im Januar ziemlich heftig und endet dann damit mit einer Meldung im Januar vor einem Jahr mit der Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag, die ganz groß gelettert hat, dass sich der Kokainkonsum in der Schweiz in den letzten 10 Jahren verdoppelt hat. Sammelten die Großeltern der neuen Chefin des Neuen Zürcher Magazins, also noch Kunst, verpufft das viele Geld künftiger Großeltern wohl eher in den zarten Näschen der Zürcher Schickeria. Schade eigentlich, denn unter der Rubrik Kulturtechnik verbuche ich das Vergessen eines ungerahmten Picasso im Schrank als für uns alle gewinnbringender als die mit Kokain angereicherten Trinkwasserreserven rund um Zürich. Ich komme zum Februar und fahre genau gleich krass weiter mit einem der wunderbarsten Bilder von Mary Hassanpour, einer genialen persischen Künstlerin, einer Jungen, die auch über Art Care, dem Auktionshaus von unter anderem von Raimund Deininger zu ersteigen ist oder zu erstehen ist. Sie sehen es dann auf der Homepage. Das Bild zeigt zwei rauchende Frauen. Also eine rauchende Frau ist auf einem klassischen Hammam-Tuch gewebt. Und dies ist insofern wichtig, weil der Hammam eigentlich in den islamischen Ländern noch der einzige Freiraum für die weibliche Intimität darstellt. Februar. Von Moskau nach Teheran zu Judith Butler ist der Titel. Ich beginne mit der fürchterlichen Nachricht vom Tod von Alexei Nawalny. Der Oppositionsführer und Putin-Kritiker Alexei Nawalny hat sein politisches Engagement im Februar 2024 mit dem Leben bezahlt. Er wurde in einem der schlimmsten Straflager Russlands ermordet. Mit Maschinenpistolen, warmen Fäustlingen und Filzstiefeln und mit schönen, flauschigen Schäferhunden, schrieb er noch, ein paar Wochen vor seinem schrecklichen Ende, der große Poet. Sein Buch ist sehr empfehlenswert. Dank unfähiger Medien und öffentlich-rechtlichen Institutionen im Westen wird Nawalny 2024 ebenso schnell vergessen wie die tapferen Iranerinnen im Kampf gegen die islamischen Gotteskrieger ihrer Regierung. Mullahs, die übrigens von der feministischen Außenministerin Annalena Baerbock eifrig hofiert werden. Deutschland hat seine Iran-Deals in der Ampel-Amtszeit vervielfacht. Ach, es ist doch schön zu wissen, woher das Geld und die Waffen stammen, zu welchem die Mullahs Israel beschießen und ihre terroristischen Proxys bezahlen. Die Achse Russland-Iran war im Jahr 2024 insofern entscheidend, als dass der Iran dank dem Biden-Harris-Administration, dem Iran-Deal, Milliarden wieder in die Kassen geflutet gekriegt hat, um eben den Krieg gegen Israel zu beginnen und auch an Russland die notwendigen Drohnen zu schicken und gleichzeitig von China, Iran, den Sicherheitsapparat gekriegt hat, weil Iran, also China braucht natürlich das Erdöl von Iran, also Energie macht einen Industriestaat und macht letztlich auch ein funktionierendes System. Also dieses Dreieck Iran, Russland, China hängt ganz eng zusammen und wurde ermöglicht durch die sogenannten Guten, die Demokraten in den USA, die beiden Harris-Administration und Annalena Baerbock in Deutschland, Auch sie gehört der Grünen Partei, also den sogenannten Guten, an. Und all dies erfahren wir nicht in den Medien, außer auf Twitter respektive auf X, seit es Elon Musk gehört. Also die Aufgabe ist eigentlich im Zeitalter digitaler Reproduktion so geworden, dass wir unsere eigenen Medien zusammenstellen müssen und deshalb auch hier dieser Podcast zum Kultur- und Politikrückblick von Nachrichten, von denen Sie so nie in diesem Zusammenhang gehört haben. Also und da war es besonders störend, oder es ist nicht nur störend, sondern ein antidemokratischer Skandal, und auch die Medien müssen zur Verantwortung gezogen werden in ihrer totalitären Einseitigkeit der Leerstellen gegenüber islamistischer Terrorattentate und den frauenunterdrückenden Regimes in Afghanistan und Iran. Was eben besonders schlimm war, ist eben diese ganze Mediengeschichte, weil Frauen von Frau, Leben und Freiheit in Teheran täglich gefoltert, vergewaltigt und gestorben sind in den Kerken der Islamisten, während in unseren westlichen Großstädten durchgeknallte Gender-Theoretikerinnen in Basel schmutzig als Queer for Hamas durch die Straßen zogen und als Töpferchen auf dem I jüdische Kindergärten beschmierten und überhaupt Jüdinnen und Juden bedrohten, mit Gewalt bedrohten. Und die Schweiz, die Polizei in Deutschland, Frankreich, Italien, in Italien weniger, aber in Frankreich und in Deutschland, die schauen einfach zu. Währenddem sie schon ein falsches Pronomen als Mikroaggression großgelettert haben in den letzten Jahren. Es ist ein Wahnsinn gewesen. Glücklicherweise wird er aufhören im Januar 2025 mit der Regierung Trump. Dazu komme ich noch. Also, mit den Queer for Hamas und den Gender-Theoretikern und den Woken, die sind extrem durchgeknallt und haben sich die öffentlich-rechtlichen Institutionen zu eigen gemacht. Also wir können feststellen, dass regelrechte kommunistische Maoisten in unseren Redaktionen tätig sind. Einfach weshalb? Weil das Ziel nicht mehr Information ist, sondern die Abschaffung des Kapitalismus und die Abschaffung der liberalen Demokratien zugunsten einer vielleicht klimaschützenden Diktatur oder zugunsten einer in ihren Augen dekolonialisierten schönen Zukunft, Brave New World. Ach, es ist wirklich krass. Nur dank der Plattform X, der den Woken verhasste Elon Musk-Plattform, ist es zu verdanken, dass wir wenigstens ab und zu von diesem Wahnsinn erfahren. Weil in den Mainstream-Medien werden die Demonstrationen, die das Kalifat in Deutschland fordern, nicht gezeigt. Das hat übrigens auch gerade ein neues Buch im Januar 2025 gezeigt mit dem Namen Inside Tagesschau, eines langen Tagesschau-Redaktoren namens Alexander Teske. Die Grenze zwischen Gut und Böse verläuft nicht zwischen Staaten, nicht zwischen Klassen, nicht zwischen Parteien. Sie verläuft quer durch jedes menschliche Herz, meinte schon Alexander Solzhenitsyn im Archipel Gulag. Ein Buch, das den Genossen ebenso verhasst ist wie die Genossinnen, das die antisemitische Judith Butler, diese Gender-Theoretikerin des Grauens, lieben. Die meinte übrigens dieses Jahr, also 2024, dass Freiheit für Frauen völlig überschätzt sei und im Kampf gegen Unterdrückung und Kapitalismus die Massenvergewaltigung von Israelin natürlich durchaus gerechtfertigt sei. Es ist wirklich unterirdisch. Judith Butler wird weiterhin an allen Schweizer Universitäten so gelehrt wie 1933 bis 1945 Mein Kampf von Adolf Hitler Schullektüre war. Sie finden das krass, diesen Vergleich? Nö, nö, nicht krass genug. Und dazu habe ich ein Gedicht verfasst. Ihr wollt die Fahnen schwingen für eine Sache, die ihr nicht versteht. Ihr seid blind für das Leid der Unschuldigen, spricht von Befreiung und sehet Gewalt. Seht ihr nicht, dass ihr Pflicht den islamistisch-totalitären Totenkranz? Dieses Gedicht ist in Anlehnung an Kurt Tucholskys Sie wollen den Bürgerkrieg entfachen. Sie wollen den Bürgerkrieg entfachen. Ja, das wollen sie. Die Medien sind in letzter Zeit, die öffentlich-rechtlichen Medien sind so drauf, dass sie eher auf Polarisierung setzen als auf Information. Und nicht nur eher, sondern quasi mit der Polarisierung meinen, Information zu leisten. Und so eigentlich mittels Storytelling den Bürgerkrieg in die westlichen Demokratien tragen. Das ist die Erkenntnis des Jahres 2024. Naja, die Nazis haben das noch nie gemerkt, dass sie Nazis sind, sondern sie waren immer davon überzeugt, die wirklich Guten zu sein. Ich komme zum März einer ganz wunderbaren Geschichte der europäischen Mütter der Urzeit. Ich beginne, es war ein Artikel in der Weltwoche, leider eingeklemmt in einem ganz großen Literaturteil. Deshalb werde ich ihn hier noch einmal publizieren und respektive Ihnen hier jetzt vorlesen. Stellen wir uns vor, eine nur aus Männern bestehende Gruppe unternimmt eine lange Wanderbewegung durch verschiedene geografische Regionen und trifft auf ihrem Migrationszug auf sesshafte Völker, in denen Frauen das Sagen haben. Die Variante, dass die Männerhorden die Männchen ermorden, den Nachwuchs töten, die Frauen vergewaltigen, unterwerfen und selber mit ihnen sesshaft werden, liegt doch ziemlich nahe. Und da sage ich Ihnen nur, willkommen in der neuen Steinzeitforschung. Ich bespreche hier ein Buch der großartigen Karen Boyce. Und jetzt merken Sie vielleicht, dass sich der Ton verändert, aber ich muss umziehen, da meine Hauskatze einen absoluten Terror veranstaltet und so viel Lärm verursacht, dass ich die Aufnahme unterbrechen müsste, dies aber nicht tun möchte, weil ich dies schon dreimal machen musste wegen diesem Viech. So viel zur Liebe zu den Haustieren. Also, ich beginne nochmals neu. Ich hoffe, die Tonqualität hat sich einigermaßen gehalten. Also, März, die europäischen Mütter der Urzeit. Stellen wir uns vor, eine nur aus Männern bestehende Gruppe unternimmt eine lange Wanderbewegung durch verschiedene geografische Regionen und trifft auf ihrem Migrationszug auf sesshafte Völker, in denen Frauen das Sagen haben. Also quasi das Patriarchat trifft auf das Matriarchat. Die Variante, dass das Patriarchat alle dort ansässigen Menschen ermorden, den Nachwuchs der Frauen töten, die Frauen vergewaltigen, unterwerfen und selber mit ihnen sesshaft werden, liegt auf der Hand. Und genau das ist die Geschichte vom Wandel vom Matriarchat zum Patriarchat. Wie hängt das zusammen? Es beginnt wie immer bei einer Frau. Und die habe ich natürlich illustriert mit der sogenannten Venus von Willendorf, die überhaupt keine Venus ist, sondern eine alte, weise Frau. Sie hat nämlich den Körper einer wunderschönen alten Frau mit großen, schweren Brüsten, einem sehr schönen, fruchtbaren, schlappenden Bauch und einer enorm schönen Vulva. Aber sie sieht aus wie eine extrem wunderbare, alte, nackte Frau. Die Steinzeitforscher haben sie aber natürlich zur Venus von Willendorf gemacht. Also, es beginnt wie immer bei einer Frau. Die Venus von Willendorf ist ein Rätsel, eine umwerfend schön geformte Figur, angenehm fett für ihre über 30.000 Jahre, darüber hinaus sehr gut erhalten. Sie wohnt in Wien im Naturhistorischen Museum, ist viel kleiner als erwartet, also vom Bild her, sie ist wirklich ein kleines Steinfigürchen, aber wahnsinnig schön gemacht, und hat mittlerweile viele kleine Schwestern in der europäischen Eiszeit. Sie ist überall als Figuren verstreut über ganz Europa. Sie war lange die Ikone der Kunstgeschichte und der Archäologie. Sie wurde mal als pornografisches Objekt, mal als Muttergöttin, mal als Meisterin des Textilhandwerkes gedeutet. Gebaut ist sie aus Sandstein vom Gardasee. Entdeckt wurde sie 1908 von einem Bauarbeiter beim Bau der Donauuferbahn in der Wachau. Sie ist Ausgangspunkt einer neuen Geschichtsschreibung, eben vom Patriarchat zum Matriarchat. Und die ist eben von Karen Boyce, Mütter Europas, die letzten 43.000 Jahre. Das ist ein Buch. Und dann das zweite Buch ist von Louise Quintana Murchie, Die große Odyssee, wie sich die Menschheit über die Erde verbreitet hat. Da wird die ganze Patriarchat- und Matriarchatsgeschichte neu verhandelt. Leider auch die Geschichte hat es nicht in die Medien geschafft. Es sind die breiten Medien in Arte. Die bringen lieber ein Porträt einer der virulentesten Antisemitinnen und Judenhasserinnen, die es gibt. Also das nur entre parenthèses. Also Sie sehen schon, meine Empörung ist ja nicht über die Privatmedien. Die können sich jeden Schrott leisten, solange es Leute gibt, die diesen Schrott auch kaufen wollen. Aber die öffentlich-rechtlichen Medien wären einem demokratischen Gesellschaftsvertrag verpflichtet. Und es geht nicht an, dass die Gebührengelder für eine konstante woke Ideologie missbraucht wird. Also komme ich zurück zu meinen Steinzeitmüttern. Beide erzählen davon, also die beiden Bände, vor allem eben Karen Boyce, erzählt davon, wie sich die Migration der Urzeit bei Männern und Frauen völlig anders manifestierte und auswirkte. Also bei Männern und Frauen, es gibt da tatsächlich große Unterschiede. Ein Befund übrigens, also des matriarchalen Europas, das war ein Befund, den die Sprachwissenschaftlerin und Archäologin Chumbantas, von 1921 bis 1994 hat sie gelebt, die hat das schon in den 1940er Jahren festgehalten. Chumbantas heißt sie, sorry. Sie belegte mit den Artefakten und Sprachentwicklungen der Urzeit ein Alteuropa, also ein feministisches, matriarchales Alteuropa. Das nennt man nicht matriarchal und nicht feministisch, sondern man nennt es mit matrilinearer Kultur. Und sie belegt genetisch, aufgrund der Artefakte, nicht genetisch, wie diese matrilinearen Kulturen von den indogermanischen Migrationshorden übernommen wurden, also wie es einen zeitlichen Ablauf gibt von matrilinearer Kultur zu den indogermanischen Patriarchatskulturen. 2018, auf einer Tagung in Uppsala, entschuldigte sich der legendäre Colin Renfrew, ein Archäologe aus Cambridge, woher denn sonst? Er war damals, 2018, schon über 80 Jahre alt, bei seinen Kollegen und leistete Marchia Chumbantas große Abbitte mit «Certainly I was very wrong», meinte er bedauernd. Leider war es viel zu spät. Chumbantas hat ihren Ruhm als erste entdeckt zu haben, dass die matrilinearen Kulturen von indogermanischen Männerhorden ausgelöscht wurden. Leider hat sie diesen Ruhm nie erlebt. Dass altertümliche Migration, matrifokale Kulturen und das daraus resultierende menschliche Mischmasch in der Archäologie ausgeblendet wurde, hatte natürlich zutiefst ideologische Gründe bis heute. Eben, also die ganze Migration der indogermanischen Männerhorden gegen die zivilisatorischen matrilinearen Kulturen in Europa, dass man darüber nicht redet, liegt aus zeitgenössischer Analogie wohl auf der Hand. Zunächst mochten die Nationalisten die Idee, dass ihre Kultur auf Migranten zurückgehe, überhaupt nicht. Dann wiederum verabscheuten postkoloniale Historiker die These der vergewaltigenden Männerhorden aus dem Osten, obwohl es genauso war. Weiter fanden natürlich diverse Historikerinnen, vor allem die Genderforscherinnen, dass es in Europa nie matriarchale Kulturen gegeben haben kann, dass nicht das Matriarchale oder das Matrilineare entscheidend sei, sondern das Indigene. Oh my God, Sie sehen, wie unterirdisch mittlerweile an den Universitäten diskutiert werden. Glücklicherweise haben wir dann so tolle Autorinnen wie Karen Boyce, die übrigens in Schweden das Buch hunderttausendfach verkauft hat. Die Biologie, Sex, entscheidet gegen Gender. Die Biologie spricht aber nun ein ganz strenges Machtwort gegen diese Ideologien von links bis rechts. Links, wir erinnern uns, es gibt nur Indigene und keine Matrilinearen. Und rechts, es gibt nur Völkische und keine Einwanderung. Also es ist fürchterlich. Also die Biologie spricht nun ein strenges Machtwort. Gene pflegen nicht zu lügen. DNA-Analysen zeigen tatsächlich, Steinzeitfrauen haben andere Gene als Steinzeitmänner. Und die gefundenen Artefakte passen in diese unterschiedliche Frau-Mann-Schemata, die sich außerdem als rituelle Unterschiede von Göttinnenkult und Phalluskult unterscheiden lassen. Womit wir wieder bei der Venus von Willendorf wären. Nach neuer Forschung ist sie deshalb alles andere als eine Pornovorlage für Steinzeitmänner, so wie die Idioten im 19. Jahrhundert propagiert haben. Sie passt zum Fruchtbarkeitskult innerhalb matrilinearer Gesellschaften, die von den indogermanischen Migrationsströmen überfallen, unterworfen und in patrifokale Gesellschaften umgebaut wurden. Sehr zum Nachteil dieser Gesellschaften übrigens. Zitat: Ein Teil der neuen Forschungsergebnisse deutet darauf hin, dass die indoeuropäische Einwanderungswelle tatsächlich eine Kultur mit sich brachte, die stark auf Väter und väterliche Linien ausgerichtet sind. Die Klassikerinnen unter uns wussten natürlich solche Dinge schon längst, denn der Mythos Raub der Sabinerinnen scheint viel der urzeitlichen Gesellschaftsformen erklären zu können. Genomik und Populationsgenetik beweisen nun die urmenschlichen Farben von Migration, Vergewaltigung und Unterwerfung in der Urzeit. Die Frage, woher kommen wir, wird im Hinblick auf, oh la la, wohin gehen wir denn eigentlich, leider immer noch ideologisch verhandelt. Technik, Gene und Geschichtsschreibung hin oder her. Die Diversität der Genome erklärt uns nicht nur, welche Gene und daraus folgende Artefakte sich durchsetzen, sondern sie stellt uns Neuzeitler auch vor die Frage, welche Diversität und welche Artefakte wir als Menschen denn eigentlich auch wollen. Denn wirklich, sehr verehrte Damen und Herren, es könnte tatsächlich sein, dass einige Artefakte gleicher sind als andere oder besser sind als andere. Also wenn ich denke, wie Islamisten das Weltwunder der Buddha-Statuen ausgelöscht haben, muss ich schon sagen, naja, also so gleichwertig sind da die Kulturen von Vernichter und dem Artefakt definitiv nicht. Also, dann erzähle ich eben, wie eben die Geschichtsschreibung gerade um Archäologie so ideologisch verbrämt wird, dass es ganz schwierig ist, darüber zu reden. Denn bisher haben Nazis, Ultranationalisten, Sowjetkommunisten, Maoisten, Islamisten, Hinduisten die Geschichte so lange auf ihre Art und Weise zurechtgebogen, um ihre Männerbünde, Todesmystik und Klassenideologie für ewig gültig zu erklären und genügend junge Männer und Frauen gefunden, die dasselbe ihnen nachskandiert haben. Jetzt, heute sind es eben diese postmodernen Märchenerzählerinnen, die uns weismachen wollen, dass Kulturen mit Frauenfokus, ganz ehrlich, törfige Werke seien, die die Rechte von steinzeitlichen Transmenschen diskriminieren. Dabei waren die Transmenschen und Transfrauen im Steinzeitalter wahrscheinlich in ähnlicher Dichte verteilt wie heutzutage, nämlich ungefähr 0,01%. Karen Boyce räumt mit Mütter Europas die letzten 43.000 Jahre, flankiert vom Biologen Murchis, die große Odyssee, mit all diesen vergangenen und zeitgenössischen Lügengebäuden auf. Es wird erzählt von einer menschlichen Vielfalt, die sich sehr stark und mächtig entlang der bestehenden Geschlechter und viel zu oft durch männliche Gewalt durchmischt hat. Die Geschichte der Männer unterscheidet sich biologisch und kulturell massiv von der Geschichte der Frauen, zumindest was die Urzeit der Menschheit betrifft. Und deshalb ist die Lehre tatsächlich so, also wenn wir ein matrilineares Europa hatten, das dann durch Gewalt patrilinear wurden, dass wir doch jetzt im 21. Jahrhundert dafür sorgen sollten, dass die einzigen Gesellschaften mit matriarchalen Zügen, nämlich die westlichen Demokratien, nicht wieder von den Männerhorden vergewaltigt und verstümmelt werden, dass wir dann tausende von Jahren einer Unterdrückung von Frau, Leben und Freiheit, von wirklichen zivilisierten Gesellschaften wieder durchleben müssen, also die Menschheit. Also dies ist der ganz lange Artikel im März, der ist dann gefolgt für den April mit einem ganz kurzen Artikel, dafür einem umso zauberhaften Foto von Danielle Pamp und Regula Stempfli in Stockholm. Danielle Pamp und ihre Kunst Diva in Quarantine 2020 war nämlich das Aushängeplakat zur Ausstellung im Künstlerhaus in Wien, einer der besten Ausstellungen in Wien überhaupt im 2024. Danielle Pamp gehört zu den weltbesten Malerinnen, Künstlerinnen. Sie stammt aus einem bezaubernden Künstlerhaushalt. Ihre Mutter ist Künstlerin, ihre Schwester ist Künstlerin, ihre Großmutter und ihr Großvater sind Künstler. Also unfassbar toll. Ich war auch im Haus ihrer Großmutter und habe sofort den schwedischen Tangeli dort entdeckt, den ich eigentlich viel bekannter machen möchte, hätte ich all die Möglichkeiten, die öffentlich-rechtlich leider die Gelder zum Teil an Ideologen verteilen, die unsere Zivilisation nicht ein Zubringen machen, sondern diese eher zerstören zu versuchen. Kurz, die Danielle Pamp hatte unglaubliche Ausstellungen in Wien, zuerst eben im Künstlerhaus, dann im Flomica. Und es zeigt ihre Bedeutung in der Kunstwelt. Ich bin sicher, dass Danielle Pamp ist schon eine der größten Künstlerinnen überhaupt. Ich bin sicher, sie wird auch große Karriere machen. Danielle Pamps Kunst überschreitet Grenzen und bietet eine frische und eindringliche Stimme in der zeitgenössischen Porträtmalerei. Danielle Pamp ist übrigens eine meiner besten Freundinnen aus Wien. Sie werden im Art is a Piece of Cake auch ein wunderbares Gespräch mit Danielle Pamp finden, das ich mit ihr geführt habe. So habe ich sie auch kennengelernt. Sie ist einfach, she's just a star. Und ich werde gerne nochmals ein ausführliches Gespräch über die Entwicklung der letzten Jahre, gerade als queere Künstlerin, auch mit Danielle Pamp führen. Ich komme schon zu Mai. Bonjour Wien, adieu Vienna. Das ist illustriert mit einem meiner schönsten Künstlerinnenporträts, Self-Portraits von mir. Ist ein wirklich tolles Foto, wie ich finde. Immer wieder durch Schaufenster mit einem meiner exklusiven Kleidungsstile. Bonjour Wien, adieu Vienna. Und ich beginne mit: Wien ist eine Stadt, die man erst lieben lernen muss. Und wenn man sie dann liebt, liebt man sie wie keine andere. Dieses Zitat von Josef Roth verbindet mich und Wien als Chronistinnen des Untergangs, der Beobachtung von Zeit, Politik und Menschen. Mit Werken wie Radetzky-Marsch und Hiob schuf Roth ein literarisches Meisterwerk, die Verluste, Identität und Heimatlosigkeit thematisierten. Themen, die heute hochaktuell sind. Als jüdischer Schriftsteller im Exil erlebte Josef Roth den Aufstieg des Nationalsozialismus und starb 1939 verarmt in Paris. Ein Symbol für das Vergessen, das viele seiner Zeitgenossen traf. Roths poetische, präzise Sprache und sein Blick für gesellschaftliche Brüche begleiten mich auch im Abschied von Wien in diesem Kulturjahr, das mich heimatlos gemacht hat und erst gegen Ende des Jahres mich wieder eine politische Heimat hat finden lassen. Wien war immer meine neue Heimat, meine Ferien, meine Auszeit, meine Freundin. Ich habe nie in Wien gearbeitet, dies nur an die Adresse der deutschen Bürokratie, sondern immer nur geliebt. Doch wie meinte mein bekannter französischer Autor, L'amour dure 3 ans. Und wie in Roths Panoptikum reise ich weiter und hoffe doch sehr, nicht in einer Stadt leben zu müssen, im Alter, in der, wie Josef Roth dies einmal nannte, die eine Stadt, die nur noch nach Kohl riecht. Dann bin ich schon beim Juni und bei der ersten Hälfte meines Jahresrückblickes 2024. Juni, heute besonders günstiges Frauenfleisch. Ich habe den Juni illustriert mit dem Artikel aus Ensuite, dem Magazin für Kultur und Kunst. Und das Bild ist eine unglaublich sexy aussehende Asiatin, ist ein KI-hergestelltes Bild von Gemini und wird einem rausgeworfen, wenn man die Frage nach einem SS-Soldaten der Wehrmacht 1943 stellt. Sie haben richtig gehört, eine sexy Asiatin als KI. Die Geschichte dahinter ist, dass Gemini aus lauter Vogue-Programmierungswahn versucht hat, und wissen Sie, Algorithmen und Codes gibt es ja keine Unterschiede. Es gibt kein Gut oder Schlecht, sondern es gibt nur eine Häufigkeit und eine Programmanleitung und eine Lösungsform. Also aufgrund der Woken-Programmierung war es so pervers angelegt, dass eben die Geschichte in Algorithmen gegossen, völlig verfälschte Bilder gemacht hat, die überhaupt nichts mehr mit der Realität zu tun haben. So viel zu, wenn Algorithmen uns regieren, und eben auch auf die Frage eines Papstes aus dem 13. Jahrhundert eine schöne schwarze, dicke Frau in Papstkostüm dargestellt hat. Also die KI ist ein besonderes Kapitel. Dazu bin ich schon, daran bin ich schon jahrelang, und damit bin ich schon jahrelang beschäftigt, habe auch viele Artikel dazu geschrieben. Hier nur, was ich damit verbinde. Der Titel heute besonders günstig, Frauenfleisch, ein verführerisches Kiloangebot. Ich liebe diesen Essay im Ensuite. Es geht um Gemini und dessen Woke-Programmierung, die auf die Frage nach einem SS-Soldaten 1943 eine sexy Asiatin in Nazi-Uniform zeigt. KI, künstliche Intelligenz, bleibt unverstanden. Sie ist nämlich nicht Intelligenz, doch Wissenstool von unerreichbaren Datensätzen, die sich die Welt so imaginieren, wie die gefütterten Daten dies der Welt gestalten und erlauben. Seit Jahren ist meine Warnung nicht, dass Menschen sich wie Maschinen benehmen. Respektive umgekehrt. Seit Jahren ist meine Warnung nicht, dass Maschinen zu Menschen werden, sondern dass die Menschen sich wie Maschinen zu benehmen beginnen. Ich sehe, da habe ich gerade einen Tippfehler, muss ich dann ändern. Das ist das Problem, dass sich Menschen wie Maschinen benehmen und sich deren Datensätze anpassen und aufgrund kodierter Narrative die Welt so gestalten, wie die Codes sie vorgehen und nicht wie die Welt ist. Das haben wir ja bei den ganzen Trans-Issue gesehen. Also, dass die kodierten Narrative behaupten, ich bin eine Frau, wenn selbst offensichtliche biologische Merkmale so stark sind, dass dieses Gefühl, eine Frau zu sein, zwar vorhanden sein kann, muss oder darf, absolut, aber nicht zum Kriterium und zum Eintritt in die Frauensauna automatisch erlaubt. Im Mai gab es dann die Hannah Arendt Lectures an der HSG. Israel, Großbritannien und die USA warten schon auf die gleichnamige Serie. Sehr lustig war, dass im Juni die NZZ über ein schweizerisches Unternehmen berichtet hat, die mit KI viel mehr kann als Halbleiter erstellen und wo weltweit mehr als 200 Personen arbeiten. Ich habe aber von dieser Firma, die habe ich zu recherchieren versucht und habe eigentlich nichts mehr herausgefunden. Aber den Artikel, heute besonders günstig, Frauenfleisch, ein verschwörisches Kiloangebot, habe ich auch dem Schweizerischen Pressepreis eingereicht. Ich bin sicher, dass ich den Pressepreis wieder nicht kriege, weil sich auch hier zeigt, das, was ich im Januar begonnen habe, nur die Reichen, die Vernetzten, die Verfilzten und die akzeptierte Elite von Versailles kann im globalisierten Zeitalter digitaler Reproduktion Preise gewinnen oder auch nur auf dem sehr schweren Markt der Aufmerksamkeit eine große Position erreichen, die mit viel Geld ausgestattet ist. Insofern möchte ich mich nicht beklagen, denn ich habe es geschafft, vor allem auch zusammen mit meiner großartigen Co-Host, die Podcastin Isabel Rohner, dass wir ein wahnsinnig große Hörerinnenschaft erreichen, die in Deutschland von den Männer-Labercasts, also die Männer-Labercasts nicht nur inhaltlich übertreffen, das ist auch leicht, aber es ist wirklich so, sondern aber sehr typisch für Deutschland, Österreich und die Schweiz, frauenfeindlich, gerne nicht beachtet werden. In 50 Jahren wird uns dann sicher eine Ausstellung an Frauen, die zu früh kamen, gewidmet. Also, ich wäre bei der ersten Hälfte des Kulturjahres 2024, das ja eigentlich kein Rückblick ist, sondern eine bitterböse Gesellschaftsanalyse von Kunst, Kultur und Politik, in der wir gegenwärtig im Korsett kodierter Daten, Informationen uns versuchen zu orientieren und zu bewegen. Ihnen alles Gute und ich freue mich auf den zweiten Teil.